Buche! Buche! Komm jetzt!
Warte, ich komm gleich! Warte!
Buche!
Sorry, ich war noch ganz kurz einmal. Musste noch mal ganz kurz auf Klo.
Alles klar, Muchel.
Wow, Muchel, was denkst du jetzt?
Sorry fürs zu spät kommen. Ich hoffe, ich bin nicht sofort raus.
Nee, wir sind ja nicht beim HSV.
Aber hast du es mitbekommen, Kai? Du guckst so ein bisschen. Du hast es nicht mitbekommen?
Nee, zu spät kommen, da denke ich nur, Leibold hat gespielt, weil Muheim zu spät zum Training gekommen ist oder so.
Ja, aber warum er zu spät gekommen ist, hast du nicht mitbekommen?
Nee.
Ach, Kai, Junge! Klein auf, klein auf.
Ich habe viel zu tun im Büro. Erzähl mal.
Okay. Muheim saß zu lange auf dem Klo und ist deswegen zu spät zum Training gekommen.
Ja, Junge, was faul bei dem.
Und dementsprechend?
Ja, war er halt raus, ne? Also ich würde mal sagen, scheiße gelaufen für ihn. Training verpasst, also zu spät zum Training gekommen, weil er so lange auf Klo saß. Er hat ein bisschen die Zeit verpennt.
Jetzt scheiße, frage ich mich, Mann.
Ja, in der Tat. Also jetzt frage ich mich, was hat er da so lange auf Klo gemacht?
Ja, wir werden es hoffentlich irgendwann mal erfahren mit unseren Kontakten in den Wand.
Solange er die Scheiße nicht am Fuß hat, ist alles okay.
Es wird eine geile Folge werden. Herrlich.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau. Spitzenreiter, hey, hey. Spitzenreiter. Es ist so geil. Muchel blendet noch die dramatische Musik im Hintergrund ein.
Das ist die Hymne der ersten Liga.
Echt?
Ja.
Ich kenne nur Europa. Jetzt.
So langsam müssen wir uns auch mit diesen Themen beschäftigen.
Für mich ist das absolut. Für mich ist das fast so eine Sky-Hymne irgendwie.
Ja.
Ich verbinde sie, wenn ich da vom Fernseher sitze und dann kommt die Sky-Musik. Aber anscheinend ist es die erste Fußball.
Gänsehaut, oder?
Es fühlt sich richtig an, ja.
Wir sind das Union Berlin der zweiten Liga. Oder doch lieber Bayern. Vergleichen wir uns lieber mit Bayern, oder?
Ach, die Stimmung ist prächtig. Kai ist mit dabei. Muchel ist mit dabei.
Moin.
Bones
sitzt noch auf dem Klo.
Sitzt auf Klo, verspätet sich. Er hat aber angekündigt, er kommt gleich. Also er hätte auch schon vor 3 Minuten da sein sollen, aber es kann sich dann nur um Sekunden handeln. Also
kommt noch ein Fax aus Darmstadt.
Ja, wenn es hier gleich klingelt, ist er endlich auch mit dabei. Und dann muss ich mich auch eigentlich entschuldigen. Ne? Letzte Folge habe ich gesagt, 5 Spiele, 5 Siege. Nee, war nicht in der Saison, aber war doch. Das war der Startrekord. Unter welchem Trainer war es jetzt nochmal? Weiß nicht. Das weiß er auf jeden Fall. Sorry, Bones, schon mal.
Es war auf jeden Fall nicht Tune, glaube ich.
I don't know, weiß nicht. Aber irgendwie was er gesagt hat, die Zahl, die er gesagt hatte, die stimmte. Also.
Und er hatte ja schon angekündigt, er hat auch heute wieder gute Zahlen für uns dabei, oder?
Vielleicht ist er deswegen so spät. Recherchiert noch.
Auf dem Klo.
Ja, aber Wahnsinnsgeschichte, oder?
Ja, Wahnsinnsgeschichte. Wir sprechen natürlich über diese Geschichte, wir sprechen über das Spiel. Wir müssen natürlich jetzt auch noch über Wüstefeld, über Jansen sprechen. Das ist im Abendblatt, in der Bild-Zeitung und Achtung, den Bericht habt ihr vielleicht noch nicht gelesen, aber im Visa-Kurier habe ich auch was gelesen.
Stark, wo du dich überall rumtreibst.
Korrekt, und die, kleiner Spoiler, haben schon 2015 über den dubiosen Wüstefeld berichtet. Also,
das wäre wegen dieser Immobiliensache, ne?
Ja, freut euch, unter anderem, also das machen wir zum Schluss der Folge.
Und jetzt über Kicktipp müssen wir auf jeden Fall aussprechen.
Ja, das ist wieder einmal wirklich ein blindes Huhn, hat auch mal ein paar Dinger jetzt gemacht.
Come on!
Ich war lange Zeit gut dabei und hinten raus habe ich so verkackt.
Also verkackt nicht, aber naja.
Sprechen wir natürlich drüber. Wir beginnen mit dem Spiel.
Ja.
Wollen wir chronologisch beginnen und dann fangen wir chronologisch ist die Toilettenstory.
Ist man muss quasi sagen, die Toilettenstory.
Es ist die Toilettenstory.
Oh, es klingelt, es ist Bones.
Bones, Muchel, du kannst ja einmal Kai aufklären. Ich mach auf, solange was bei der Toilettenstory jetzt war, hast du schon gesagt und wie das alles zustande gekommen ist.
Ja, also es war ja überraschend, dass wir die Aufstellung gesehen haben und Leibold quasi für Muheim gespielt hat. Und
für mich ja nicht. Ich dachte so, geil, endlich. Und dann, aber ihr hattet recht, der Reporter fragte direkt Walter, warum spielt Leibold?
Quasi, genau.
So. Bei und Sky vor dem Anpfiff, ne?
Ja. Und da hat Walter ganz klar gesagt, dass er ja, zu spät zum Training gekommen ist und das eine disziplinarische Maßnahme von ihm ist, dass er gesagt hat, okay, wer zu spät kommt, das ist für ihn ein super wichtig. Da achtet er sehr drauf und er ist zu spät gekommen und dementsprechend spielt er nicht von Anfang an.
Ist ja immer super geil, wenn sowas gut geht. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass diese Saison kaum noch einer zu spät kommen wird.
Ja, Frage von mich an euch. Findet ihr, dass er hätte intern bleiben müssen oder findet ihr es okay, dass das vor dem Spiel Primetime am Sky Reporter gute erzählt?
Frage. Ja, ja. Ja, also hinten raus finde ich das natürlich ganz geil, weil wir dann die Toilettenstory irgendwie bekommen haben und Moin Bones.
Bones ist auch da. Bones, hast nicht viel verpasst. Wir sind gerade vor dem Anpfiff bei der Toilettenstory und ich habe mich schon entschuldigt.
Ja, wir haben uns bei dir entschuldigt. Also
du hattest natürlich recht mit den fünf Spielen und dem Startrekord. Aber
okay, also, bei mehr Entschuldigung gibt's jetzt aber
ja,
nicht.
Nee, nee.
Jetzt geht's auch weiter. Es ist ja gerade Hochspannung. Ja,
also genau. Findet ihr es Bones für dich auch nochmal richtig, dass Walter das so öffentlich gesagt hat mit der Toilettengeschichte, dass eigentlich nur deswegen Leibold spielt, weil Muheim sich verspätet hat. Muchel, du warst gerade bei der Antwort.
Ja, also ich fand's erst so, oh, aber hinten raus, dass dadurch natürlich die Story dann zustande gekommen ist, dass Muheim sich daraufhin irgendwie erklären musste und dann halt rauskam, dass er auf Toilette saß. Das hat die Story dann wieder irgendwie ganz lustig gemacht und ganz amüsant. Und jetzt stelle ich mir die Frage natürlich die ganze Zeit schon, was hat er so lange auf Toilette gemacht? Also wie kann man so lange auf Toilette sitzen, dass man den Beginn des Trainings verpasst? Also
er muss irgendwie so ein Spiel oder sowas gespielt haben, ja, wo er voll drin ist.
Entweder ein geiles Spiel oder weiß ich nicht, er hat gegoogelt, wie man irgendwie einen Doktortitel sich irgendwie erschleichen kann. Oder vielleicht auch, und ich glaube, das ist die wahre Story. Ich glaube, dass Leibold ihn eingeschlossen hat, weil Leibold ganz genau wusste, wie wichtig das ist, pünktlich zum Training zu erscheinen, und er hat sich dadurch quasi seinen Startplatz gesichert oder zurückgeholt, dass er Leibold eingeschlossen
hat. Hat ihm so ein bisschen Abführmittel nochmal gegeben und der konnte gar nicht anders, er musste so krass scheißen, dass er die ganze Zeit auf der Toilette war.
Dann hat er einen richtigen Hals und hat noch den WLAN-Stecker gezogen.
Ja, genau. Im Stadion ist ja das WLAN und das Internet ja eh so schlecht. Oder er hat so lange da drauf ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man so lange auf Klo sitzt, dass einem die Beine einschlafen.
Ja, klar.
Ja, klar. So, und
fast täglich.
Und er konnte einfach nicht aufsteigen und konnte einfach nicht zum Training.
Ich habe das immer das erste Mal um 10 Uhr morgens und dann immer um 12 und 14 Uhr nochmal.
Ja, das ist echt. Ich muss sagen, ich finde das im Gegensatz vielleicht zu euch nicht ganz so cool, dass er das gemacht hat, weil für Leibold finde ich es nicht so geil. Genau. Weil am Ende des Tages ist es ja so, Leibold, du spielst auch nur,
weil Mu am Scheißen war.
Genau. Und du bist, also klar kann er gesagt haben, so ey Leibold, du warst kurz davor, irgendwie erste Elf zu spielen, bla bla, aber am Ende des Tages fühlst du dich auch so leicht, so, na gut, okay, ich dachte, ich habe jetzt im Training Gast geben und spiele erste Elf und dann kommt raus, na gut, ich spiele es nur, weil der andere völlig Scheiße gebaut hat.
Ich habe mir da auch Gedanken gemacht, also ich finde, Gato, dein Argument könnte man entkräften, indem der Trainer dann sagt, hör mal zu, bist so nah dran und ihr seid so auf einem Level, dass wenn der eine da mal zu spät kommt, dann muss ich da keine Rücksicht nehmen und ihn trotzdem bringen, sondern du hast dann eben auch mein vollstes Vertrauen und dann spielst du sofort. Und gleichzeitig muss ich sagen, ist das so eine Frage, die würde ich immer erst nach den 90 Minuten beantworten und in dem Fall davon abhängig machen, wenn die Mannschaft verliert, Leibe das Vertrauen nicht zurückgezahlt hat, die Mannschaft irgendwie nicht so ganz alles gegeben hat, dann sind solche Aussagen sicherlich immer nicht so glücklich. Aber in dem Fall, bei dieser Leistung, nach den 90 Minuten, konnte da jetzt auch ordentlich Gras drüber wachsen. Wir können darüber lachen, haben eine coole Story. Und es zeigt dann am Ende des Tages auch, dass der Trainer im Moment echt ein gutes Selbstbewusstsein hat. Und mir ist im Moment alles egal. Ich kann frei Schnauze rausreden. Ich muss hier nicht irgendwie politisch sein, sondern ich stehe dazu, zu allem, was ich sage. Und hab alles im Griff.
Ja, aber trotzdem wird ein bisschen das Leistungsprinzip über den Haufen geworfen. Ich meine, was soll Muheim machen? Aufs Feld kommen und einen braunen Strich in der Hose haben, nur damit er pünktlich beim Training aufläuft?
Das also, ist ja, braun und weiß ist ja nur mein Klo eigentlich.
Vom Ding her ist es ja okay, du bist zu spät zum Training, du spielst nicht, aber das ist für mich so ein bisschen so diese Kabinen-Internas, wo wahrscheinlich irgendwie ein Spieler einen harten Anpfiff kriegt, wenn er was nach draußen erzählt, aber der Coach
geht vor Sky-Mikrofon und posaunt es raus. So. Ja. Der darf das auf einmal. Ja, das ist ein Punkt. Er hat natürlich einen Höhenflug, er weiß, er ist nicht angreifbar und auch alles gut gegangen. Aber ist jetzt, aber so what, ne? Ich meine, wir haben gewonnen, wir sind Spitzenreiter, alles gut. Wir können
Er hat Muheim ja nachher auch noch gebracht. Und ja,
also über Spiel reden und ich bin mir sicher, die sind jetzt alle Best Friends und so weiter und so fort. Und da können wir mal gucken, also bei der Aufstellung, ne, wir haben schon das eben gesagt, also Leibold für Muheim und Benesch für Kittel. Mhm.
Interessanter Call.
Interessanter Call. Jatta hat auch gespielt vor Königsdörfer, wie wir hinterher herausgefunden haben, völlig zu Recht.
Aber warte, da muss man ja auch eins sagen. Also auch da hat Walter, das war ja wirklich ein Interview da in dem gleichen Atemzug, wo er auch erzählt hat, dass
Jatta eigentlich machen kann, was er will, er ist bei ihm gesetzt.
Genau. Und also da hat er in dem Interview echt was rausgehauen und hat sich echt gelohnt, das zu sehen da bei Sky.
Ja, wir gehen einmal ganz kurz das Spiel durch, denn es gibt eigentlich nur Positives. Ne? Wir haben es ein bisschen schon...
Wir sind komplett anders in das Spiel gestartet eigentlich als die Spiele zuvor. Was hatten wir die letzten Spiele für Probleme eigentlich, die ersten 20 Minuten, um ins Spiel zu kommen? Und ich meine, wir haben in den letzten Folgen darüber gesprochen und das war ja jetzt komplett anders. Also das war ja ein Raketenstart quasi wie Darmstadt. Bei uns haben wir jetzt quasi den Start hingelegt jetzt gegen Düsseldorf mit Benesch, der irgendwie zweimal das Aluminium trifft. Zu Beginn, also das war richtig, richtig gut anzuschauen.
Mega Start, also wir haben da echt, ja, super gut gespielt, dann kam auch schon das erste Tor in der 21. Minute durch Glatzel. Man muss kurz die Leute hervorheben, die das eingeleitet haben, denn unglaublicher Pass von Mario Vuskovic in den Lauf von Bakary Jatta und das ist halt dann Bakary Jatta, ne? Die drei Aktionen davor hat er natürlich ein bisschen verpiekt und die Aktion liegt
jetzt richtig verpiekt, ne? Also
ja, aber ist da jetzt nichts, also aber gut, wenn er die drei Aktionen davor auch zu einer perfekten Torvorlage,
würde er bald nicht mehr bei uns spielen.
Genau, das ist also korrekt. Aber Hauptsache, er hat drei mit nicht so geile und eine, ich habe zum Beispiel bei Jatta danach nach dem Schlusspfiff mit jemandem gesprochen und der meinte, finde ich relativ treffend, bei keinem oder kennt kaum ein Spieler, wo Unfähigkeit und Fähigkeit so weit auseinander liegen. Also
ja,
das
beschreibt ihn gut, ja.
Er hat wirklich absolute Minusmomente und dann habt ihr absolute Genie-Momente, wie bei dem 1-0, wo sich den Ball vorlegt und dann perfekt in die Mitte flankt, wo Jatta die nur noch eindrücken muss.
Glatzel. Aber ja, da muss man mal sagen, und das ist halt das Besondere an diesem Tor, ist, dass wir drei gelungene, tolle Aktionen hintereinander hatten vom HSV. Das geht los mit dem Pass, mit dem unglaublich langen und präzisen Pass von Vuskovic.
Was dann übrigens auch einstudiert ist, was nachher im Interview gesagt worden ist.
Und davon hat er ganz viele gespielt im Spiel, auch viele gute. Also unglaublich gutes Spiel wieder von ihm. Dann aber mit dem ersten Ballkontakt von Jatta am Oberschenkel, wo er ihn direkt mitnimmt, sodass er seinem Gegenspieler so viele Meter abnimmt, dass der gar nicht mehr richtig im Zweikampf reinkommt. Und dann, ich nenne das mal noch eine Aktion, also erster Kontakt, Ballmitnahme und dann endlich mal ein sauberer Pass in die Mitte, wo dann Glatzel wirklich in Robert Lewandowski-Manier wirklich klar vor seinen Gegenspieler kommt und ihn reinschiebt. Das war ein Tor, das hätte, und das ist jetzt mal keine Übertreibung, das ist keine steile These, das hätte in der ersten Bundesliga so funktioniert, das hätte in der Champions League so funktioniert, das war, und das haben wir ganz, ganz selten beim HSV, und das ist so, da sieht man es mal. Drei gelungene Aktionen von drei verschiedenen Spielern führen zu einem ganz simpel, cool aussehenden Tor.
Ich muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass Gavori, ich glaube, der Gegenspieler war das, der ist ja kurz vorher eingewechselt worden und war, also ich glaube, noch nicht sofort so im Spiel, dass er...
ja, der hat gar nichts gesehen.
Aber alles gut, also es war super herausgespielt, muss ich auch sagen.
Aber gleichzeitig ist es ja auch bei Jatta so, bei ihm ist ja immer offen, ob der erste Kontakt so kommt oder ob er den ersten Kontakt wieder in Seiten ausfallen lässt. Ja, also man weiß es halt nicht.
Aber Jatta, muss ich sagen, war am Samstag für mich einer der besten Spieler.
War auch. Top. War auch so, ich denke, ne? Da Jatta können wir einen Haken machen, wir wissen alle... Er kann scheiße spielen, er kann super spielen, aber er macht dann halt auch einfach die
Vorlagen. Aber es war halt wieder die Kombo Jatta Glatzel wie in der Vorsaison, ne? Ja. Rechts und flach rein. Und
aber hättet ihr Jatta nach so einem Spiel in die Elf des Tages gewählt?
Ja.
Ja.
Ich hätte den ganzen HSV in
die Hast du eh einen Assist und ein Tor?
Nur der Kicker hat das nicht gemacht.
Ja, Digga, der Kicker hat wahrscheinlich...
Vuskovic hat es geschafft in die erste Elf, aber...
Ich finde es interessant, dass jetzt aktuell Königsdörfer ein bisschen außen vor ist, weil Jatta ist ja laut Walter gesetzt und dass er links immer jetzt Dompe auflaufen lässt seit zwei Spielen.
Aber was willst du machen? Also
ich finde, Dompe war der Einzige, der
nicht so hundertprozentig überzeugt hat in der ersten Halbzeit. Er hatte, ich glaube, in der 43., 44. hatte eine Mega-Aktion gehabt und davor war häufig so ein bisschen irgendwie also fand ich jetzt ein bisschen unglücklicher, aber das war.
Also ich finde schon, dass die Gegner sich jetzt, dass sie natürlich schon irgendwie geschaut haben, wie spielt er und sich darauf einstellen. Mhm. Und er trotzdem dafür, finde ich, seine Sache wieder sehr gut gemacht hat.
Er bindet halt ein paar Leute, ne? Das definitiv. Ist halt immer super und vom Ding her immer gefährlich. Also erste Halbzeit können wir einen Haken dran machen. Es hätte eigentlich...
Nicht nur einen Haken. Also erinnert ihr euch an eine Halbzeit, die mal besser war in letzter Zeit vom HSV?
Wir hätten 2-0, 3-0 führen müssen eigentlich schon nach 45 Minuten, muss ich auch sagen.
Ja. Also war beste Halbzeit vielleicht in der Saison, können wir uns so...
Unter Walter,
genau. Also auf jeden Fall super, super gut. Dann zweite Halbzeit... Es geht eigentlich so weiter. Man hatte mal so irgendwie 60., 70. Minute, dachte man so, aber man muss sagen, Heuer Fernandez hat keinen Schuss aufs Tor bekommen, bis auf einen, der war abseits. Mhm. Der war auch direkt drin. Mhm. Aber das war auch mal ganz erfrischend, dass Heuer Fernandez mal nicht bester HSV-Spieler war, sondern einfach nur ein Torwart,
weil das nicht sein musste.
Genau, à la Manuel Neuer, der Weltklasse ist, aber seine Weltklasse wurde nicht herausgefordert. Dann können wir eigentlich auch schon fast einen Sprung machen. Ich guck mal ganz kurz, dann wurden ja auch noch diverse Spieler ein- und ausgewechselt.
Klar, Muheim kam dann für Leibold und Königsdörfer für Dompe.
Leibold hat okay gespielt, ne? Hat jetzt keine Bäume ausgerissen, fand ich, aber hat jetzt auch nichts, hat auch gut gespielt.
Hat zumindest seinen Startelf-Einsatz gerechtfertigt, ne?
Ja, also kann man...
Weil da den ja, glaube ich, gegen Nürnberg bringen müssen, weil Muheim dann noch verletzt war und da hat er ja, glaube ich, nicht so überzeugt, fand ich, links in Nürnberg. Aber
ich muss nochmal sagen, wir haben für mich das Beste vom HSV noch gar nicht angesprochen und das war in dem Spiel irgendwie auch so die Defensivarbeit und das spiegelt ja auch unser Torverhältnis wieder. Für mich ist im Moment langfristig gesehen das Wichtigste, dass der HSV gerade so eine Mentalität entwickelt, dass sie gemerkt haben als Mannschaft, dass jeder auch beim 1-0 zurückackern muss und das Gefühl hatte ich halt immer, dass unglaublich viele Konter schnell an der Mittellinie unterbunden wurden, auch clever unterbunden wurden, nicht immer nur mit gelben Karten, sondern Reis hat da zwar mal eine gelbe Karte bekommen, aber das hat einfach funktioniert und die Leute, der HSV war mit 11 Mann immer hinterm Ball so und das ist, glaube ich, etwas, worauf du aufbauen kannst in den Spielen, wo es vielleicht auch mal nicht so gut läuft oder wo das Spielglück auch nicht auf unserer Seite ist und wo ich auch ein entscheidenden Unterschied zur letzten Saison sehe, dass die Mannschaft kompakter nach hinten arbeitet und besser steht. Und ich glaube, dass das im Moment beim HSV extrem passt und bin darauf fast stolzer als jetzt auf die zwei Tore, die wir geschossen haben.
Ich fand trotzdem, was mir in der Abwehr nochmal aufgefallen ist, ich finde schon, was echt ein Problem ist, ist die Geschwindigkeit von Schonlau.
So, ja, mir auch.
Der kommt über Stellungsspiel, ne? Das ist das Einzige, was ihn echt rettet und das hat er hat ja super gespielt und das, ne, man kann ihm das gar nicht abstreiten, aber du merkst schon so im Sprintduell, boah, das ist schon echt, also in der ersten Liga.
Nee, das hat er ja auch, ich glaube, er war mit Paderborn ein Jahr erste Liga, da ging er ja auch völlig unter, ne? Also das reicht für die zweite Liga mit dem Stellungsspiel, weil die Stürmer da auch ein bisschen qualitativ ein bisschen schlechter sind, aber für die erste wird's eng.
Finde ich auch, aber umso sehe ich genauso und trotzdem sage ich, dass die Defensivarbeit dann vielleicht noch mehr und noch besser war in der zweiten Reihe und in der dritten Reihe, also dass das Mittelfeld defensiv schon viel verteidigt hat, dass Schonlau gar nicht so oft in diese 1-gegen-1-Duelle kam. Wenn er reinkommt, da bin ich auch immer nervös, wenn er da irgendwie grätscht oder irgendwie ins Laufduell muss, da habe ich auch mal ein schlechtes Gefühl. Aber da die Mannschaft kompensiert es, dass das halt selten passiert und dass Schonlau vielleicht immer noch mal eine Sekunde mehr bekommt, um sich zu stellen und sein Stellungsspiel aufzubauen. Und auch die Stürmer, die machen ja die Räume eng, sodass Schonlau im Optimalfall, wenn die Mannschaft kompakt steht, muss Schonlau halt auch nur einen kleinen Raum verteidigen. Mhm. Und die Defensivarbeit war eine Eins. Ja, Schonlau ist in meiner Augen defensiv noch eine Baustelle, aber die Mannschaft hat es geil kompensiert.
Definitiv. Kittel ist auch eingewechselt worden für Benesch. Ein Wort erstmal nochmal zu Benesch. Wie fandet ihr seine Leistung? Ich muss sagen, er ist mir positiv aufgefallen.
Ja, wieder gut, ne?
Ja. Er hat gestartet seit längerem mal wieder, oder?
Das ist doch geil. Ich meine, dass du so eine Spieler von der Bank kommen, in Startelf kommen, so ein Spiel hinlegen. Du hast einen Kittel auf der Bank, der ins Spiel kommt, dann mit einer super Leistung sich quasi einreiht. So, also
wann hatten wir das zuletzt? Voll. Benesch hat sehr gute Ecken geschlagen. Also das fand ich nochmal so ein bisschen was man sagen kann, sozusagen erwähnenswert. Und dann ist Kittel reingekommen und hat schon beim warmen Laufen gesehen, dass Kittel da relativ heiß war, irgendwie auf die Einwechslung. Also war jetzt nicht so beleidigte Leberwurst und Kopf runter und sondern hat da echt Gas gegeben. Also so nach dem Motto, ich will es dann auch beweisen, und ist dann auch reingekommen und hat ja dann auch beim 2-0, soweit ich mich da noch richtig erinnern kann, die butterweiche Flanke auf Bakary Yatta geschlagen, also den Assist da außen noch, glaube ich, gefühlt an frisch gemacht. Also das hat er richtig, richtig stark gemacht, einen Scorerpunkt wieder gesammelt. Also schön
und zu Yatta sehen. Und Yatta hat das besser gemacht als in der ersten Halbzeit, wo er den Ball noch nicht optimal aufs Tor köpfte, ne, wo Carsten Meyer den noch gehalten hat. So, den hätte Glatze, glaube ich, gemacht.
Ja.
So, aber dann in der zweiten Halbzeit irgendwie kurz vor Ende, ja, echt gut. Also für mich Man of the Match.
Ja, fand ich auch super gut. Dann wurde noch William Mikel Bronzy oder keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, eingewechselt. Im Stadion war es geil, weil irgendwie, es war, glaube ich, schon bei der Aufstellung oder bei der Einwechslung war so, und William, mit der Nummer 2 William, und alles so, das Stadion war so, hat versucht den Namen zu lesen und dann war so Stille, weil keiner wusste genauso. Also,
nennen wir ihn Mikkel.
Ja, der ist noch reingekommen.
Und Amici, ne?
Ist ja unser Neuzugang, genau, für Yatta ist er anscheinend reingekommen, I don't know. Und ich glaube, also ich habe nur gehört, der ist gut, aber ist noch nicht ganz so weit, dass er Haier ersetzen kann als Verteidiger. Und
Haier hat auch ein gutes Spiel gemacht. Ich finde, er hat nach vorne hin echt gut gespielt.
Da muss man sagen, hat der Transfer sich trotzdem ausgezahlt, denn ihm wurden ein bisschen Beine gemacht mit dem Transfer. Und er gibt jetzt, seit der Kollege da ist, sind seine Leistungen angestiegen. Ob es seinetwegen ist, weiß man nicht. Aber gutes Zeichen.
Ich muss auch bei William Mikkel Brenzis, wie man ihn ausspricht, sagen, ist ja ein Mann für die Zukunft, 18 Jahre jung, und für einen Abwehrspieler, also 1,76, das geht noch, wenn er eine Sprungkraft hat, aber wo mir dann die
Beine... Außen, ne? Also ich meine, Philipp Lahm war irgendwie 1.
Genau, whatever. Deswegen geht noch, und es gibt ja auch Spieler, die sind klein und gewinnen trotzdem die meisten Kopfballduelle aufgrund ihrer Sprungkraft, aber wo mir die Beine schlottern, sind 64 Kilo, also da wird ja der ein oder andere mal ihn wegpusten können.
Ich finde ja sein Laufstil viel lustiger. Wenn ihr den mal laufen seht, der watschelt so ein bisschen wie so eine Ente. Der hat so die Füße wie so ein V.
Ja, das habe ich auch richtig krass. Ich habe es gar nicht erst gecheckt beim Einlaufen. Und dann hast du das, glaube ich, letzte Woche schon gesagt. Nicht so, wow, das muss der sein. Ja. Weil das war wirklich crazy. Ja. Also so eine Fehlstellung, kann man fast so ungefähr schon sagen. Aber ja, er scheint ja sehr gut zu sein. Ist irgendwie abgefahren. Ja, 2-0. Als Fazit kann man echt wirklich sagen, bombastisch gespielt, wieder mal zu Null gespielt, eine der besten ersten Halbzeiten vielleicht ever, es wäre noch mehr als 2-0 drin gewesen, wir sind auf Platz 1.
Das erste Mal unter Walter.
Ja.
Über mehrere Tage, über Nacht waren wir schon ein, zwei Mal auf Platz 1, aber unter Walter, es ist seine Jungfrauenwoche, er darf endlich mal auf Platz 1 sein.
Vor allem jetzt mal 2 Wochen sogar, weil wir ja Länderspielpause
haben. Hat er clever gemacht, ne?
Clever. Auf jeden Fall. Wenn, dann will er es richtig ausnutzen.
Ja, das ist natürlich top, ne? Zur Länderspielpause bist du jetzt.
Ja, ich glaube, Walter, er spürt jetzt aber auch, dass der auf dem Trainermarkt da einige prominente Namen kursieren, die ihm da Dampf machen könnten, ne? Also Zinedine Zidane ist ja noch frei, Thomas Tuchel ist noch frei. Also das ist natürlich für ihn dann auch jetzt, auch er gibt jetzt Gas.
Mackey fragt, wann covert Abschlag mal Sweet Caroline. Nein, das hast du vorbereitet. Fuchs! Where it began. Muche, ja. Ich sehe den Song schon. I can't begin to know when.
Das ist schon Abschlag, ne?
In der Barclaycard Arena sehe ich euch das spielen. Ich meine, wenn der Song sich weiter durchsetzt,
muss er.
Und ihr mit der ganzen Arena dann als kleinen Gag spielt den ein.
Also, das könnte auf jeden Fall.
Ist unglaublich. Ja. Ihr müsst doch nicht mehr richtig viel singen, den Refrain können alle. Das ist, das wird ein heimlicher kleiner Aufstiegshit. Ach, unglaublich. Reaching out. Für mich direkt wieder ins Stadion versetzt. Touching me. Touching you, bam, 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 bam. Sweet Caroline, oh, 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 times never seem so good, so good, so good. Geil, ja, so ein Covermuche, das muss es sein,
ja.
Ich könnte mal nur so ein Rockbeat unterlegen, was ihr da mal macht, aber ja.
Grüße gehen auch raus an Fürth, ne, muss man sagen, die dann Paderborn auch noch 2-1 geschlagen haben, also.
Auf jeden Fall.
Ja, wenn es läuft, dann läuft's.
Dann läuft's. Das war natürlich richtig geil. Ja, der Song ist cool. Er wurde vor dem Spiel gespielt und direkt nach Abpfiff.
Stübi hat es ja versprochen. Sollten wir gewinnen, spielen wir den Song nochmal. Also,
ja,
der Song kam.
Dafür haben sie aber den Siyataki, der, also,
ich finde in letzter Zeit so richtig rund läuft es irgendwie nicht.
Stübi meinte auch, die waren vom Ablauf ein bisschen spät dran, deswegen musste der verkürzt werden.
Die letzten Male schon.
Ja, die letzten Male schon.
Ja, die sind immer spät dran. Es ist doch nicht so schwer, sich mal ein bisschen Puffer, also zur Not hast du 5 Minuten, bevor es losgeht, oder 6 Minuten, hast du mal 2 Minuten gar nichts, dann machen die Fans halt Alarm.
Vielleicht saß noch irgendjemand auf Klo und
das muss sein. Also das ist wirklich, ich meine, die haben da schon irgendwie, die das alles durchplanen, na egal. Also Sotaki.
Es ist wirklich sekundenmäßig durchgeplant.
Also ja, du hast ja schon so einen Ablaufplan so und.
Ja klar, aber dann läuft der ja falsch
jedes Mal. Ja, genau.
Und dann, was muss da leiden? Der Sotaki.
Ja.
Der kann doch mal irgendwas anderes leiden.
Dann kann man sagen, nicht hier, wo ist der Norden, Süden, Westen, Osten, sondern ja,
wo ist der Norden reicht.
Ja, alle in einem. Wo ist der Norden, Süden, Westen, Osten? Und hier und dann, ja, jetzt, Entschuldigung, wir müssen Gas geben, weil die Leute wollen den Sotaki noch hören und dann geht's los.
Ja, irgendwie aber dieses Mal war es auch, gab es eine Choreo im Familienblog von den Young Ones organisiert. Und es war ganz cool, fand ich.
Young Ones
sind quasi zwischen Kids Club und den quasi ab 18 richtig harten Alkohol trinken dürfen. Sind so die Young Ones,
die langsam rangeführt
werden.
Robbie Bubble.
Robbie Bubble?
Ja. Also, Man of Ice oder sowas?
Ja, langsam. Sowas, genau. Ja. So in der, ich glaube, Kids Club geht, glaube ich, bis 12 oder so. Mhm. Und ab 12 bist du dann irgendwie einer von den Young Ones. Und die sitzen, obwohl ich jetzt nicht gedacht hätte, dass die dann noch im Familienblock sitzen. Aber zumindest haben sie das da organisiert und haben die Choreo gemacht. Das sah irgendwie cool aus. Also finde ich, hat mir gut gefallen. Und der Familienblock war tatsächlich lauter als die Düsseldorfer, die, ich finde, erschreckend schwach waren vom Support. Aber man muss auch sagen, dass der Support von uns dieses Mal auch wieder brachial war und echt laut war. Viele haben es natürlich auch geschrieben, dass man es im Fernsehen ziemlich gut gehört hat und die Fans im Stadion. Gato, du wirst es wahrscheinlich bestätigen können. Es war richtig gute Stimmung.
Ja, unglaubliche Stimmung.
Also Samstagabend, Flutlicht. Man hat vorher schon Getränke trinken können. Viele Leute hatten sich wahrscheinlich das 59-Euro-Ticket in der Raute Plus organisiert und waren dementsprechend in sehr, sehr guter Stimmung.
Da wäre ich mal gespannt auf so ein Feedback, ne? Also wenn ihr da Feedback habt.
Da habe ich heute tatsächlich auf einer Social-Media-Plattform habe ich ein bisschen was dazu gelesen. Und es war wohl ganz gut organisiert. Natürlich war der Peak zum Anfang da, dass ziemlich viele irgendwie was essen und trinken wollten. Aber ansonsten hat das wohl ganz gut geklappt. Also
da bin ich mal gespannt. Man steht natürlich auch auf eine Erfolgswelle aktuell, ne?
Also, klar. Aber von der werden wir uns ja auch nicht mehr runterbegeben bei uns.
Okay. Nee, wir sind jetzt, einer hat ja auch bei Instagram geschrieben, wenn wir gegen Hannover gewinnen, dann bleiben wir bis zum
Saisonende. Ja, aber das ist, kommt so in den Nachrichten kommen wir jetzt immer, ne? Vor jedem Spiel irgendwie, wenn wir gegen die und die gewinnen, also.
Ja, das stimmt. Hier fragt noch Marvin, Meinung zum Transparent vor dem Spiel gegen Investor Kühne. Da war ein Transparent, nur damit ihr alle auf der Höhe seid, über der Nord, Investoren unerwünscht oder sowas, ne? Ja. Irgendwie. Und das war wohl offensichtlich gegen Kühne,
Er ist
ja schon drin.
Also A ist ja schon drin, aber grundsätzlich ist natürlich gewünscht, dass nicht mehr reinkommt.
Genau.
Und wenn jetzt sowas wie von Wüstefeld jetzt gerade irgendwie um die Ecke kommt mit diesem 360 Grad.
Wo Dinsel ist auch ein Investor.
Also alles, was auf Investoren, also gefühlt hat man gerade so, dass alles, was beim HSV passiert, alles nur noch auf Investoren basiert. Boah, da kann ich verstehen, dass da so eine Transparente kommen. Und es gab ja auch noch Spruchbänder, die genau in die gleiche Kerbe geschlagen haben. Also die Fanszene war lange ruhig, fand ich, und sind jetzt auf jeden Fall da, wenn es irgendwie zur Crunch-Time kommt, wenn es darum geht, dass so eine Sachen angesprochen werden und da Verhandlungen irgendwie starten mit Kühne, da werden sie sich ganz klar äußern, dass sie da irgendwie not amused sind.
Aber gleichzeitig muss man sich ja trotzdem als Verein zumindest mal einige Sachen anhören, um sich finanziell für die Zukunft aufzustellen.
Ne? Es ist halt immer die Frage, welchen Preis du dafür
zahlst. Ja klar, klar, aber trotzdem ist Anhören ja nicht verkehrt.
Genau, aber wir hatten darüber ja auch schon mal gesprochen, also wenn jetzt so ein Kühne so ein großer Gönner ist und ich glaube, so viel oder die Meinung teilen alle, er wird jetzt nicht noch irgendwie 40 Jahre auf der Welt sein, so, dann soll er doch sein Geld irgendwie mal, soll er dem HSV doch, er muss es ja nicht schenken, aber dann soll er doch für die nächsten 50 Jahre den Stadionnamen kaufen und soll dafür mal was auf den Tisch legen, dann ist er für mich ein Gönner.
Er kann ja auch die 30 Millionen Reparatur bezahlen.
Oder ja. Unseren Podcast sponsoren.
Ja, für 30 Millionen.
Wir sind käuflich.
Wir sind so 30 Boots. Wenn er so viele hat, kann er auch 35 zahlen.
Ja. HSV meine Frau, HSV Kühnes Frau.
Und wir würden dann Anteile davon beim HSV kaufen.
Nee, Spaß beiseite, geht es denn jetzt nur um die Investoren oder ist den, würden die sagen, wenn Audi jetzt 20 Millionen bietet, ja, kommt rein? Oder geht es jetzt nur gegen Kühne?
Nein, es geht allgemein um das Thema Investoren, okay. um den Verkauf von Anteilen. Den Anteilen, die der e.V. hält, dass man da einfach seine Anteile nicht abgibt und dafür seine Tür öffnet, um Investoren irgendwie
also den Hof zu gewähren. Ich finde es einfach geil, dass beim HSV, also was heißt geil? Ja, doch, jetzt wo wir gewinnen, finde ich es geil. Bei jedem anderen Verein kannst du vorm Spiel irgendwie fragen, ja, warum spielt der nicht, warum, was da hat der Coach sich dabei gedacht, was ist ihr Ziel heute? Und beim HSV ist es so geil, also Jansen kam ja dann ins Interview, übrigens echt richtig, also Jansen kam danach unserem Coach Walter ins Interview und ich finde Thorsten Matuschka, der war schon so euphorisch und hat da die Leute, deswegen hat er Walter wahrscheinlich auch was entlockt, so richtig heiß gemacht auf so eine positive Stimmung, dass du dann auch Bock hast, dem was zu erzählen, ne? Wenn du jemanden anfeindest, dann verschließt er sich ja und sagt klar. immer nichts und der
obwohl Jansen jetzt eher nicht der Typ ist, der sich verschließt.
Genau, das stimmt. Ja, ist er, da redet er zu viel, genau. Ja. Und hat dann aber zu dem Thema klar Stellung bezogen. Er wurde ganz klar darauf angesprochen, wie sehen Sie das jetzt mit den Investoren? Und er hat dann auch ganz klar geantwortet, dass man immer Gespräche führen muss, immer ein offenes Ohr haben muss, aufgrund der Verantwortung für den HSV. Aber sie mittlerweile, und das Gefühl hatte ich halt früher nicht, auch ihre klare Linie haben und wissen, bis wo sie gehen können, wo sie verhandeln wollen und bis wohin sie eben auch nicht verhandeln wollen. Und
ich glaube, sie haben ja ganz klar auch den Auftrag von der Basis, von den Fans, von den Mitgliedern bekommen. So wollen sie es nicht.
Das wollte ich gerade lobend erwähnen und ich finde, man kann Jansen jetzt mehr oder weniger zutrauen, das ist jedem selbst überlassen, aber ich finde es geil, wie die Basis dann auch mündig wird oder auch einen Auftrag verteilt und sagt, mit so einem Transparent, ey, im Moment eher weniger Kompromisse machen, wir haben keinen Bock auf Investoren und das finde ich, das bockt halt, solche Themen bocken halt mehr, wenn das Sportliche läuft, ne? Und das ist geil beim HSV.
Wir können ja das Ganze, also sportlich können wir einen absoluten Vollhaken hintermachen und jetzt können wir das Thema ja mal so ein bisschen aufrollen, Stichwort Wüstefeld, vielleicht auch mit dem Interview.
Hatten wir lange nicht.
Vor dem Spiel hatten wir lange nicht, wir sind auch lange still geworden und jetzt zur Crunchtime wie die Fans werden wir jetzt auch mal wieder ein bisschen lauter.
Passt jetzt auch besser.
Und ich muss ja dem Armblatt echt mal sagen, dass ich das echt geil finde, wie sie da am Ball bleiben und da echt immer in der Wunde bohren und
finde ich auch.
Immer und eine ganze Seite anstatt eine halbe Seite eher, ne?
Ja völlig zu Recht. Da auf die Artikel gehen wir natürlich noch ein. Am Anfang ging es nämlich los, oder beziehungsweise Kai noch bei dem Interview von Jansen. Jansen wurde ja auch zu Wüstefeld befragt und da hat er gesagt, und das finde ich wirklich No-Go mittlerweile, es gilt die Unschuldsvermutung, wir werden das intern besprechen. Und da kann ich nur sagen, wir rollen das jetzt mal gleich alles auf. Also mittlerweile ist doch klar wie Kloßbrühe, dass da was dran ist. Und ich sage euch, selbst wenn nichts dran ist, scheiß doch mal auf die Unschuldsvermutung. Wüstefeld bringt so viel Trouble in den Verein, so viel negatives Image. Alle Gazetten stürzen sich auf den HSV nach dem Motto Chaosverein. Selbst wenn da nichts dran ist, dann musst du trotzdem sagen, bitte verlassen Sie trotzdem unseren Verein, weil seitdem Sie da sind, Herr Wüstefeld, ist hier nur Unruhe und absolute Chaos. Und was hat er denn Positives gemacht? Was hat er geleistet, außer völlig willenlose 200 oder 52 Millionen Tower, Stadiongelände, bla 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 versprochen. Der hat doch noch nichts Richtiges geleistet.
Was auch keine neue Idee da ist, die gab es schon mal vor einigen Jahren.
Ja, also das ist wirklich richtig, richtig wild. Wir können das ja nochmal, es kam ja erst im Abendblatt, wurde ja berichtet oder wurde ja geleakt, aber ich glaube, den Leak hat Wüstefeld anscheinend selber paar Tage vorher.
Super dumm, er hat ja geschrieben, ja irgendwie wurde das rumgereicht, diese 200 Millionen Euro Pläne und die hat er selber rumgereicht.
Ja, so, er hat den
ist
ja
so, das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, ja, okay. Also das Abendblatt hat geschrieben, er sagt, irgendwie sind die jetzt in Umlauf gekommen.
Ja.
Das Abendblatt schreibt, Diggi, die hast du uns gegeben.
Ja, so. Inklusive, die Pläne hat Wüstefeld im Abendblatt gegeben, inklusive ungefähr Interview dazu. Ja.
Come on,
und danach sagt er dann echt ein paar Tage später so, was für ein Skandal. Also da sieht man schon mal, was für ein Lügner ist, aber das ist ja nicht neu, das sagen wir seit Januar. Dann, was steht in den Plänen? Will das nochmal jemand irgendwie ganz, ganz grob
skizzieren? Ich glaube, er will den Parkplatz Weiß abreißen und da irgendwie so eine Einkaufsmall irgendwie mit inklusive HSV-Tower mit einer riesen Raute oben
drauf. Im Grunde genommen will er diesen ganzen Bereich will er beleben und will da irgendwie was schaffen, dass man sich da auch länger aufhalten kann. doppelte Garage, das, also Garagen und Tiefgarage und einen großen Platz, wo man Konzerte machen kann, irgendwie Einkaufsmalls, genau, und in groß diesen HSV-Tower
mit Auto
oben drauf, ja, den du schon von Autobahn siehst und. Wow. Ja. Also ich finde, es gibt andere Baustellen, die man erstmal beackern sollte.
Ja, das Ding ist ein Vollspinner. Also ich dachte auch so, okay.
Und das haben, also unabhängig von jetzt irgendwie, ist ein Vollspinner und Wertung, unabhängig, ja, davon haben das tatsächlich auch bei uns im Discord, also schreibt uns gerne PM, wenn ihr eine Nachricht, wenn ihr rein wollt, vielleicht teilen wir es auch nochmal, haben das auch wirklich von 10 Kommentaren, waren die ersten 9 auch so, ey, Wüstefeld, was soll das? Wir haben noch größere Baustellen, so wie du schon gesagt hast. Also sind wir, haben die Meinung, haben, ja, jetzt nicht exklusiv. Das war einmal so ein Querschnitt, und was die danach auch noch geschrieben haben, dass alle meinten so, wow, ey, dass er jetzt damit mit so einem Luftschloss ankommt oder ablenken will, was weiß ich. Also das war wirklich.
Das ist es, glaube ich, eher. Ich glaube, er will ablenken von den Themen, die sich um seine Person irgendwie drehen, wo er einfach keine Antworten drauf hat. Weil ich meine, es, ja, stehen so viele Fragen im Raum. Und das sind also Fragen, die du einfach belegen kannst. Ne? Wo hast du deinen Doktortitel her?
Die kamen nämlich 2-3 Tage später im Abendblatt. Unter anderem, genau, wo hast du deinen Doktortitel her? Und er hat es ja, also es ist nicht belegt, dass er den sich illegal erworben hat. Aber es ist, also wahrscheinlich, er widerlegt es aber auch nicht. Und er könnte es ganz, ganz einfach widerlegen. Und da
das
sagt,
ist crazy, weil eigentlich müsste, ja, man sich freuen an Wüstefeldstelle. Da kommt jemand und sagt, wo hast du deinen Doktortitel her? Da würde ich jetzt im ersten Moment denken, Weltklasse, also zeigt dir jetzt, wo ich meinen Doktortitel habe, und jetzt seht ihr mal, dass ihr alle Scheiße labert. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Also
er sagt
krank, dass du das nicht eine Stunde später widerlegst.
Er sagt wortwörtlich, dann im Sportclub da, in der Sportclub, wo er sich dann irgendwie, keine Ahnung, rechtfertigen wollte, ich habe studiert, ich werde auch dazu, wenn es notwendig ist, detailliert Stellung beziehen. Da sag ich, ey, es ist notwendig.
Ja.
Die ganz Hamburg, ganz Deutschland so ungefähr spricht da drüber.
Naja, also es ist nicht notwendig, genau, um zu wissen, dass, genau, welchen Doktortitel, aber es geht, ja, einfach um die Sache, dass er, ja, auf keine Frage irgendwie eine Antwort, ja, hat.
Genau.
Und nicht mal auf so eine Sache, dass, genau, er seinen Doktortitel nicht mal irgendwie, genau, preisgeben kann.
Das wollte ich auch nochmal klarstellen. Es ist mir am Ende scheißegal, ob er sich, ja, seinen Doktortitel,
ja, schlicht
oder, genau, nicht, ja, oder sonst was. Da gibt es andere Leute in anderen, genau, Vereinen, die haben sich wesentlich mehr geleistet. Aber was nervt, ist diese Unruhe, die man einfach löschen könnte, immer so dann dauerhaft drin zu haben, weil da ein Typ die ganze Zeit nichts widerlegen will. So, und wenn er es nicht widerlegen will, und mittlerweile ist es auch allen gestattet zu denken, er kann es nicht widerlegen, dann muss man das Problem lösen. Und da muss ich dann auch sagen, das wird jetzt auch
ist
mal
geschrieben,
muss der Aufsichtsrat.
Genau. Ja, ist ja jetzt aber bei vielen Artikeln ist was dran, auch mit seinen Klagen, die er da bekommen hat, wegen seinem pharmazeutischen Gras, das er da vertickt hat in Luxemburg, wo er dann nach Holland ging, um es da weiter zu verkaufen. Aber ich finde, dieser Artikel mit dem Doktortitel war so, da hat man auch gemerkt, dass das Abendblatt irgendwie eine Seite füllen wollte, weil die wussten auch nichts. Da ist nochmal so ein extra Thema aufgemacht und da finde ich, wie ihr schon gesagt habt, das ist Privatsache. Er muss ja nicht nachweisen, wo der Titel her
Bones,
ist.
So, ne? Ja, natürlich, aber das ist doch.
Er könnte sich Probleme entledigen, indem er einfach sagt, hier, ja, da kommt er, ja, her, so Ruhe schaffen. Oder
aus
so.
Liebe zum HSV, weil er das Beste,
genau,
für HSV
aber, will. Genau, aber jeder weiß doch, deswegen finde ich auch okay, dass man schreibt, oder, ja, die Vermutung liegt sehr, sehr nah, dass es halt fake ist. Und deswegen finde ich völlig, ja, okay, dass man schreiben kann und auch so mal den Finger in die Wunde legt und sagt man so, ey, so nach dem Motto, jetzt haben wir es, ja, geschrieben, jetzt musst du auch mal irgendwie was reagieren. Und das Abendblatt hatte da auch vor ein paar Tagen berichtet, über diese ganzen untreuen Zahlungen. Das können wir einmal noch so ganz kurz, falls ihr nicht die Berichte gelesen habt, nur so als Information zusammenfassen. Und zwar 2 Strafanzeigen liegen bei der Staatsanwaltschaft vor wegen Betrugs und Untreue in besonders schwerem Fall. Und allein schon die Tatsache, dass was bei der Staatsanwaltschaft liegt, ist normalerweise wirklich ein Grund zu sagen, lieber Spieler XY, mach mal erstmal Urlaub, bis das geklärt ist, oder halt lieber Funktionär. Aber gut, ich meine, er ist noch da, aber das ist schon richtig, richtig krass. Und was ist passiert? Wüstefeld hat mit einer renommierten Pharmafirma, also der Name wird nicht genannt im Abendblatt, hat da zusammen eine Firma quasi gegründet, wo er Geschäftsführer ist. Und dann hat er Waren von dieser Firma im Wert von 2,9 Millionen Euro unter Marktwert an seine eigene Firma verkauft, um sie dann dort wieder teurer zu verkaufen. Also ich sag mal so, die Waren hatten halt meinetwegen einen Wert von 10, er hat sie dann für 4 Euro an seine eigene Firma verkauft, um sie dann für 12 oder für 10 wieder an irgendjemand anderes zu verkaufen, um nicht den Gewinn teilen zu müssen. Das war natürlich schon mal miese Nummer. Und dann hat er auch weiterhin einfach 975.000 Euro, 70.000 Euro und 300.000 Euro ohne Grund an jeweils eine von seinen drei eigenen Firmen überwiesen. Also normalerweise musst du ja irgendwie einen Beleg haben, warum du, ob du kaufst irgendwas mit der Firma oder wie auch immer. Das ging, Geld ging auch von der Firma ab, die er mit diesem Pharmakonzern hatte. Wahrscheinlich haben die das Geld reingegeben. Und das Brisante ist, diese 975.000 Euro, die einfach von der Firma mit dem Pharmakonzern zusammen, hat er an sich selber überwiesen, an diese Kaleo GmbH oder
mit Firma. Mit der er die Anteile gekauft hat, ne?
Genau, und mit der Firma hat er die Anteile gekauft. Das heißt, erst hat er einen Pharmakonzern beschissen über diese 975.000 Euro, die hat er an sich selber überwiesen, ohne irgendwelche Gründe. Dann hat er sich damit beim HSV angekauft und will jetzt sagen, er will CEO werden, weil nur er alleine und ohne jemand anders kann den HSV ins richtige Fahrwasser werfen.
Ob da das Finanzamt irgendwann mal an der Tür... klopft.
Er wird ja eigentlich jetzt nur noch von Janssen gedeckt, muss man ja auch ehrlich sagen.
Ja,
ne?
Ja, und dann, also, und ich würde mal sagen, na gut, ne, aber Janssen, ich habe das Gefühl, dass er auch nicht ganz sauber da.
Nee, null. Null, die haben doch beide so eine Stiftung irgendwie aufgemacht.
Ja, ja, und das Schlimme, es geht ja noch weiter und weiter und weiter. Ja. Das sind zum Beispiel ein anderer Unternehmer aus 2019 hat ihn jetzt, der Fall ist ebenfalls vor Gericht, weil er ihn auf 275.000 Euro verklagt, weil er sich quasi nicht an irgendwelche geschäftlichen Regeln gehalten hat. So. Ja. Also das ist auch wiederum eine Sache, wo man sagt so, ja.
Und ihr müsst euch mal, wenn man das jetzt alles hört, Gato, was du hier echt super aufbearbeitet hast, wenn du dir dann mal überlegst, dass Wüstefeld bei uns derjenige ist, der für die Finanzen und für die Außendarstellung und neue Sponsoren irgendwie an Land ziehen will. Wie willst du mit so einem, oder wie willst du so einem gegenübertreten, wenn so eine Sachen im Raum stehen, er sowas nirgendwo entkräftigt? Also jeder potenzielle Sponsor oder derjenige, der mit dem HSV irgendwie Geschäft machen möchte oder ihn unterstützen möchte, liest doch so eine Sachen auch. Und wenn du darauf keine Antworten bekommst und immer wieder dieses gleiche bla 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 und das ist nur eine Kampagne, die gegen mich gefahren wird, sorry, aber also deswegen ist er für mich einfach auch nicht länger tragbar und gehört, von mir aus gehört er erstmal wieder in den Aufsichtsrat zurück, irgendwie entsandt.
Nicht mal da.
Das, ja, ist nochmal eine andere Sache, ne? Aber zumindest gehört er weg von dieser Vorstandsposten-Sache. Dann soll man erstmal kommissarisch Erik Huwa irgendwie einsetzen, der den Verein nun kennt, um sich dann irgendwie zu schauen, entweder klappt es mit so einem wie Erik oder man heiert da jemanden neuen.
So, das Problem ist, Wüste geht vor die Mikros und sagt, ey, ich habe hier ein geiles Konzept, ich werde auf jeden Fall die Renovierung irgendwie durchkriegen. Und am Ende des Tages war es wieder die Hanse Merkur, die aber nur zusagt, wenn die Stadt irgendwie dagegen birgt, gegen die 25 Millionen. Ne?
Also, ach, ey, ist alles Schwachsinn. Also
viel Nebelkerzen bei diesem Typen und nichts dahinter.
Ich hatte eigentlich schon gesagt, dass ich noch einen Artikel habe von dem Weser-Kurier. Und zwar der Weser-Kurier, ja, der ist schon seit längerem auf der Spur von Wüstefeld. Und die haben, glaube ich, 2015 angefangen zu berichten. Und ich lese ihn euch einfach mal so ein bisschen vor. Die haben geschrieben, wir hatten vor fast einem Jahr schon über seine dubiosen Deals und zahnlosen Unternehmungen berichtet und in Blogs und Kommentaren den Doktor und besonders den Professorentitel hinterfragt. Das war natürlich schon vor einem Jahr. Schon, ja. Und dann, wir haben Wüstefeld als Wirtschaftsberater, in Klammern, der Mann ist kein Mediziner, Ausrufezeichen, beschrieben, der in Hamburg 2007, 2008 die Konditorenkette Adolf Andersen in die Insolvenz begleitete und 2013 bis 2016 in Bremen als Miethai Schrottimmobilien sammelte. Dort erhöhte der umtriebige Doktor trotz anderslautender Zusage prompt die Mieten und riss im Gegenzug seinen Mietern Küchen und Fenster raus. Auch drohten die Stadtwerke, den Häusern Strom, Wasser und Gas abzustellen, da Wüstefeld zwar Nebenkosten von seinen Mietern einkassierte, aber selber die Rechnung der Stadtwerke nicht bezahlte. Gegenüber der Presse redet er sich dann mit neues EDV-System und Fehlüberweisungen raus. Also geil, und das geht hier wirklich noch weiter. Auch Wüstefelds Firmenuniversum mit über 30 verschiedenen Unternehmen mit den immer gleichen Protagonisten ist sozusagen fragwürdig. Besonders interessant ist ein Family Office, die Group W3 mit Sitz irgendwie bla bla bla. Vormals übrigens Wüstefeld Vermögens GmbH, davor Interaqua Agrar GmbH, davor Velum Immobilien GmbH, davor Velum Consult GmbH und das alles in nur 3 Jahren. Auch seine zahlreichen Immobilien GmbHs, jetzt zählt er 6 Stück auf, lassen aufhorchen, besonders vielleicht sogar die Steuerfahnder.
Also wirklich, und vor allem war der Mann im Vertrieb und Handel von IT und Datenverarbeitungsanlagen unter anderem in Duderstadt tätig. Also man muss wirklich sagen, er hat mit Cannabis gedealt, in Anführungsstrichen. Also der ist überall da, wo es eine windige Mark zu holen gibt. Und jetzt hat das wirklich geschafft, beim HSV sich so reinzuwurschteln, ist kurz davor, CEO zu werden.
Gehören auch die Leute stark hinterfragt, die das durchgewunken haben. Ne? Also man guckt sich ja...
Ja, und da ist wirklich Marcel Janssen. Also, wann wacht dieser Typ endlich auf? Und er muss so viel Dreck am Stecken haben, dass er ihn immer noch deckt. Weil selbst der Aufsichtsrat mittlerweile ist jetzt gegen Wüstefeld. Und Marcel Janssen ist jetzt eigentlich in der Pflicht, weil er weiß, dass der Aufsichtsrat nicht mehr komplett hinter Wüstefeld steht, sondern andersrum sogar gegen ihn steht, muss jetzt mal handeln und muss halt im Interesse des Aufsichtsrats mal eine Sitzung einberufen. Und er wird und wird und wird nicht tätig, sondern sagt jetzt halt noch in die Sky-Mikrofone, es gilt die Unschuldsvermutung, wir schauen alles interne. Und da frage ich mich, der Job eines Aufsichtsratsvorsitzenden ist, Sachen zu hinterfragen, die Aufsicht zu führen und im Wohle des Vereins zu handeln. Und er verschließt die Augen, weil er wahrscheinlich irgendwelche Deals mit ihm hat oder in der Scheiße mit drin hängt. Keine Ahnung, das sind jetzt nur Vorwürfe. Aber irgendwas muss doch da sein, weil so dumm kann ja, selbst an Marcel Janssen nicht sein. Es
wurde jetzt ja eine Prüfkommission gebildet.
Ne? Ja, also ohne Marcel Janssen. Also sie umgehen ihn sozusagen auch, wohl wissend, dass da eventuell was im Busch ist, weil er seinen Mund nicht aufmacht. Deswegen wird jetzt eine Prüfkommission gebildet, glaube ich, bezüglich des Doktortitels und so weiter und so fort. Aber das ist
Wahnsinn, mit was für Themen du dich da jetzt beschäftigen
und musst. Und es ist so offensichtlich. Da kannst du so eine Netflix-Serie machen, wie bei Wirecard irgendwie. Und irgendwie, oder so diese Podcast-Reihe über Wüstefeld, wie er sich damals hochgeackert hat.
Wollen wir ihn mal einladen?
Ja, er ist herzlich willkommen. Also ich bezweifle, dass er kommt, aber... Nee,
weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, dass er es machen würde.
Ja.
Ja, aber am Ende des Tages haben wir irgendwie HSV meine Frau Consulting GmbH hier aufgemacht, die erstmal 900.000 überweist an sich selber.
Also wenn er
uns... Er sitzt ab jetzt immer bei uns.
Genau. Redet mit, ja. Also wenn er...
Buchhaltung. Podcast kann er auch.
Genau, ja, macht die Buchhaltung. Also falls wir irgendwann mal, warum wir hier so ein professionelles Studio haben oder irgendwie, dann werden wir von ihm gesponsert. Genau. Er konnte uns kaufen.
Wir mussten es nur auslegen, das
Geld. Ja, genau.
Mehr mussten wir gar nicht tun.
Ja, aber er ist wirklich...
die Hanse Melko steigt auch mit ein.
Wie kriegen Sie mich nicht gut zu sprechen?
Kriegen es umsonst, wir müssen es nur erstmal bezahlen.
Erstmal bezahlen, kriegen wir mit einem dreifachen Betrag. Er hat schon Investoren, er holt Investoren ran, die das dann bezahlen.
Ja, also das muss man sagen. HSV, meine Frau, 360.
Ja. Ja, ey, das ist... Wir kriegen eine Etage im Tower.
Ja.
Alles gut, wir kriegen das im Wert von 1 Million.
Oh, yeah. Eine Etage im Tower, genau. Geil.
Aber wir müssen nur kurzfristig gute Berichterstattung machen, ja. Dann ist alles gut. Dann sichert uns das zu in Zukunft.
Boah, ey. Also was ein Schaumschläger.
Das ist wirklich krass und wie offensichtlich. Und selbst die Bild-Zeitung steigt ja darauf ein. Also die haben ja auch mittlerweile komplett genug davon und berichten halt zu Recht so Anti-Wüstefeld, drucken Kommentare, so Janssen nicht mehr tragbar. Und das ist halt leider wirklich so. Also bei aller Liebe,
vielleicht. Er ist ja zuletzt häufiger mal in der Loge bei Andreas Ellermann gesehen worden.
Wer?
Wüstefeld. Hat sich jetzt, hat man ab und zu auf den Insta-Stories von diesem Ellermann. Das ist so ein Baumogul oder so ein Immobilienmogul aus irgendwo.
Bremen?
Nee, irgendwie kurz vor Hamburg. Und der hat eine Loge beim HSV und der ist mit der Patricia Blanco zusammen.
Ah. Ach, der?
Ja, genau. Der ein bisschen kräftigere. Ja. Und immer einen Fashion-Schal und eine Karo-Hose an. Ja. Und da ist
der Typ hat eine Loge?
Der hat ja schon ziemlich lange beim HSV eine Loge. Und da ist Wüstefeld jetzt schon ein paar Mal gesehen worden. Also wer weiß, ob das einer von seinen Investoren ist, die er versucht, da mit ranzukriegen, um die für so eine Sachen zu gewinnen. Also
es wäre wirklich mal interessant, also wenn wir hier zu Gast hätten, wir könnten ihm so ein paar Fragen stellen, vielleicht... Er wird sich natürlich, er ist ja gut am Mikro, ne?
Redet aber ich weiß gar nicht, also ja, wir können ihn einladen, aber ich weiß gar nicht, wie ich mit dem, also.
Meinst du, ob du nicht direkt eins auf die Fresse
haust? Nee, nein.
Super, wenn er kommt
und es erklären kann,
also mega. Ja, unglaublich, also ich meine.
Aber die Frage ist, ob man Antworten bekommt, also warum sollte er bei uns Antworten liefern?
Genau.
Als irgendwie im Armblatt.
Ja, also, Also da könnte er viel einfacher Sachen klarstellen, noch eine viel größere Reichweite. Aber es ist ja auch schon ein Zeichen, ja, dass er das da nicht macht.
Irgendwie kann er ausführlicher antworten. Ne? Ich finde, in so einem Sky-Interview, also, da kannst du gar nicht richtig ausführlich antworten. Da musst du in 30 Sekunden irgendwie den Sachverhalt aufklären.
Aber das schafft er ja.
Nicht in 30 Sekunden aufklären. Es sei denn, du sagst, ja, ich will die nicht aufklären. Das geht immer schnell. Hier hätte er die Zeit.
Ja, also wilde, wilde Nummer. Wir bleiben natürlich dran an der Causa Wüstefeld. Hoffen, dass das in ein paar Wochen vielleicht sogar geklärt ist.
Ist ja bald weg, ne?
Wir werden sehen. Wir werden dann sehen.
Schnelle Frage in die Runde.
Ja.
Wenn ihr euch entscheiden müsstet zwischen die Anteile von Wüstefeld werden jetzt 1:1 von Kühne übernommen. Ja oder nein?
Ja, das ist das gleiche wie vorher.
Ja, zurückkaufen nur.
Ja.
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 Ja. Gut, ja. Ist doch okay. Vielleicht ist das die Lösung.
Ja, war ein wilder Ritt heute.
Wie war Kicktipp bei euch?
Ah, fuck, ich dachte, ich komme drum rum. Ich habe
nicht so viele Punkte gemacht. Mehr,
doch, 13 Punkte habe ich tatsächlich gemacht.
Ist das so?
Mensch. War aber...
Zahlen, Bones hat doch eigentlich auch noch Zahlen, ehrlich gesagt.
Du hattest zwei Zahlen uns mitgebracht, Bones. Oder war das nur so ein Vorwand, dass wir auf dich warten sollten?
Habt ihr schon die 21 genannt?
Nee. Also so viele Punkte habe ich nicht gemacht bei Tipkick.
Startrekord vom HSV in der zweiten Liga. Bisher war Hacking der Rekordhalter in der Saison 19/20 mit 20 Punkten nach 9 Spielen.
Okay.
Und die zweite Zahl des Tages war die 5.
Die 5.
Ja, was
fünf denn? Spiele. HSV-Gegentore nur in 9 Spielen. HSV-Rekord.
Okay, oh, ist gut. Gute News.
Echt, also du kriegst 0,5 Tore nur Gegentore pro Spiel. Das ist echt.
Das heißt, Dinge, wenn du eins schießt, gewinnst du.
Geil. Ja, ja.
Mhm. Absolut. So, gehen wir mal Kicktipp zum Abschluss. Muchel, du hast 17 Punkte gemacht.
17 Punkte und bin auf dem 15. Platz.
Nee.
Hab Kai überholt.
Ich bin auf Platz 19, scheiße.
Ich hab 13 Punkte gemacht, hab unglaublich angefangen. Nach Freitag hatte ich 7 Punkte, hab da beides fast richtig getippt und die letzten 3 Spiele, den kompletten Sonntag, treffe ich gar nichts. Weil ich hab bei Fürth unentschieden getippt. Also ich dachte schon, Paderborn gewinnt nicht. Und dann gewinnt Fürth auch noch. Und Heidenheim ist zu Hause auch nicht mehr verlassen. Die haben auch nur unentschieden gespielt gegen FCK.
Uns hatte ja jemand geschrieben noch bei Instagram, ob wir die zweite Tippkick-Runde von HSV meine Frau vernachlässigen. Nein, das tun wir nicht. Auch da sage ich gerne nur, da bin ich nämlich 12. Und Sven, hat dort 22 Punkte gemacht am Spieltag. Und das ist natürlich eine ehrenwerte Leistung. Wahrscheinlich hat Sven uns auch geschrieben und gefragt, ob wir die vernachlässigen. Aber nein, das tun wir natürlich nicht. Und sie werden natürlich am Ende der Saison genauso in die Wertung mit reingenommen. Und es wird genauso in den Gewinnen, die wir dann wieder ausloben werden, natürlich mit berücksichtigt.
Ja, das ist mal Fakt, ja.
Was mir noch gut gefällt in dieser Saison, ist auch irgendwie die Entwicklung bei Pauli. Die findet nämlich nicht statt. Geht eher nach unten.
Unentschieden, Niederlage.
Die Angst ist natürlich so ein bisschen da, dass sie dann natürlich gegen uns vorher nochmal den Trainer wechseln und dann irgendwie nochmal einen Turnaround schaffen. Aber
ach, Schnickschnack,
ehrlich. Nee, natürlich nicht.
Die ballern wir weg dieses Jahr.
Definitiv.
Da gibt's gar nichts.
Morgen 10 Uhr startet der Kartenvorverkauf für das Spiel.
Dienstag
10 Uhr, genau. Vorverkauf für St. Pauli Away. Also ordentlich schnell am Laptop sein und klicken. So, damit man noch eins von den begehrten Tickets, weil das wird auf jeden Fall ziemlich schwierig sein, dort Tickets zu bekommen. Und
Würde ich sagen, haben wir es, oder?
Jetzt kommen drei Brecher, ne? Also Hannover, Lautern, Pauli, ne?
Ja, Hannover fahre ich auf jeden Fall, natürlich.
Hat ja Mega-Run gerade.
Auf jeden Fall,
das wird
auf jeden
Fall ein geiles Spiel. 6 Spiele, 5 Sieger in Unentschieden.
Freitag 18 Uhr.
18:30.
Ja. Vor allen Dingen nächster Spieltag.
In 2 Wochen, ja.
Ist Freitag auch Hannover gegen HSV und Paderborn gegen Darmstadt. Also die ersten 4 spielen gegeneinander.
Und danach wieder Lautern 20:30.
Ja, alles geil. Gut.
In diesem Sinne,
nur der HSV, Europa willkommen und Erstliga-Woche. Mach nochmal die erste Liga-Hymne. Ah. Es ist Musik in meinen Ohren. Es ist Musik in meinen Ohren. Vielleicht sollte das unser neuer Jingle werden.
Könnte ich stundenlang hören.
Kommt eingeblendet, HSV gegen Bayern.
2,1 Auswärtssieg HSV bei Hannover ist die Quote.
2,1?
2,1.
Boah, das Geld liegt auf der Straße.
Ja. Schnell alles draufsetzen.
In diesem Sinne, nur der HSV.
Nur der HSV.